Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe und in dieser Stunde ist der Journalist und Schriftsteller Alexander Osang zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Osang, lassen Sie uns zu Beginn dieser Stunde gleich mal in die Vergangenheit reisen. Vor fast 20 Jahren, da erschien ein erstes Buch mit Ihren Reportagen. Hannelore auf Kaffeefahrt ist der Titel und Sie schreiben im Vorwort von Ihren, wie Sie es nennen, Poltergeistern, die Sie manchmal heimsuchen, wenn Sie eventuell zu hart ins Gericht gegangen sind mit den Leuten, die Sie porträtiert haben. Und Sie schreiben da, es gibt Abende, an denen mir plötzlich einfällt, dass jene Beschreibung, die in diesem Moment 200.000 Mal gedruckt wird, vielleicht doch nicht ganz fair war. Diese Vermutungen werden schnell zur Gewissheit. Ihnen folgen Morgende, an denen ich die gesamte Auflage meiner Zeitung aufkaufen möchte. Ich zucke bei jedem Telefonklingeln zusammen. Nun machen Sie das seit über 20 Jahren. Hat sich das verschlimmert, dieses Gefühl, oder ist das eher weggegangen?
Naja, es hat sowohl als auch, würde ich sagen. Also es hat sich verschlimmert, weil glaube ich, je länger man das macht, desto mehr wachsen die Skrupel. So. Also ältere Reporter kriegen so den Blues. Man weiß natürlich immer mehr, wie vermessen auch der Beruf ist des Reporters. Also man begleitet jemanden. Ich habe ja schon relativ exklusive Bedingungen da beim Spiegel, kann lange mit Leuten mitfahren. Und trotzdem steht immer ein komplettes Leben dagegen. Und ich habe eben oft genug die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich anders sehen, als ich sie beschreibe. Man sieht sich doch immer eher in weicheren Farben. Das geht mir ganz genauso, wenn ich beschrieben werde. Ist doch immer eine Enttäuschung da. Man denkt, oh Mensch, das war so ein netter junger Mann früher, jetzt so, das war so ein netter Mann. Und was schreibt der denn da? Also so naiv bin ich nicht. Andererseits also trage ich dem Rechnung in den Texten. Also ich versuche schon gerechter zu sein. Ich versuche bin vielleicht so ein bisschen altersmilde geworden, will ich jetzt nicht sagen. Andererseits natürlich sozusagen die Auflage, die ich jetzt aufkaufen müsste, weil ich für den Spiegel schreibe, nochmal höher.
Also
die sind
noch
höher und auch viel, viel teurer, der Spiegel, als die Berliner Zeitung. Also insofern ist es wohl auch, der Beruf birgt das einfach mit sich. Und ich bin ja auch Kolumnist, also ich schreibe auch Kolumnen irgendwie. Ich habe jetzt gerade die letzte Woche eine Kolumne geschrieben über Babylon Berlin. Und da bin ich also mit der Serie, die mir nicht so richtig gefallen hat, aber irgendwie denke ich, oh Mensch, die haben jetzt da so lange dran gearbeitet. Und ich schreibe so eine Kolumne, nicht, dass die jetzt irgendwie die Zuschauerzahlen einbrechen werden, wenn ich jetzt schreibe. Aber trotzdem ist, glaube ich, Tom Tykwer irgendwie ein netter Kerl. Und ich nutze diese Sendung jetzt hier, um das ein bisschen zu relativieren. Nee, aber dieses Gefühl gibt es natürlich immer wieder. Ich habe in diesem, also bei anderen ist es nicht so schlimm. Angela Merkel habe ich dieses Jahr nochmal porträtiert, glaube ich, zum 8. Mal. Die kann damit, glaube ich, ganz gut umgehen, wie ich sie beschreibe. Und ich habe Frauke Petri auch ganz lange begleitet und beschrieben. Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Das ist eine extrem hochkomplexe Frau, Frauke Petri und so. Und die gerecht zu beschreiben und nicht sozusagen so in so Abwehrmechanismen zu verfallen, ist kompliziert. Und einerseits möchte ich natürlich Nähe herstellen, so groß wie möglich soll die Nähe sein zu demjenigen, den ich beschreibe. Und andererseits entferne ich mich am Ende natürlich wieder von denen. Und der Text fällt so ein bisschen zwischen uns und zwischen die Beziehung, die ich hergestellt habe.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt seit einigen Jahren auch schon mit den neuen Medien noch mal ein bisschen komplexer geworden ist. Also in dem, was man bedenken muss. Weil früher wäre es die Auflage gewesen. Heute steht das alles im Netz und zwar für immer.
Absolut. Also es gibt jedes Mal, wenn ich irgendwo vorgestellt werde, dann wird meine Wikipedia-Biografie aus meiner Wikipedia-Biografie irgendwo zitiert und das sind teilweise absurde Sachen, wo ich studiert habe und was ich als studiert habe.
Schön, was stimmt denn alles nicht?
Na, es stimmt eine ganze Menge nicht. Also unter anderem stimmt nicht, dass ich Umwelttechnik studiert habe.
Steht aber auch bei Munzinger. Sehen Sie, die schreiben Wikipedia ab.
Genau. Und dann auch abgebrochen. Ich habe es nicht mal angefangen und habe es dann demzufolge auch nicht abgebrochen. Ich habe auch nie beim Sportfernsehen gearbeitet irgendwie. All diese Dinge stehen da drin. Und nun könnte man, einige Sachen kann man nachvollziehen. So, da war eine junge Reporterin mal in New York, die hat dann irgendwas für irgendein Leipziger Stadtmagazin ein Porträt über mich geschrieben. Da sind ja diese Dinge reingerutscht. Und die sind dann in der Welt für immer. Und ich habe auch jetzt auch keine Lust, da Baustellen auf meinen Wikipedia-Pages irgendwie zu machen. Aber da haben Sie völlig recht, diese Dinge leben dann und es gibt Schlimmeres, finde ich. Aber also als abgebrochener Umwelttechnikstudent zu sein, aber komisch ist das schon.
Die Fachfragen zur Umwelttechnik stelle ich Ihnen dann nach der nächsten Musik, Alexander.
Genau, das habe ich gefürchtet.
Die Ouvertüre aus Die Hochzeit des Figaro war das von Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielte die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim. Und zu Gast in dieser Stunde ist der Journalist und Schriftsteller Alexander Usank. Wir haben eben schon begonnen, so ein bisschen über die Porträts zu sprechen, die Sie machen, die Reportagen. Auch die Schwierigkeit, wie man jemandem über lange Zeit versucht nahe zu kommen. Zwei Namen genannt, Angela Merkel und Frauke Petri. Das sind lange, sehr interessante Porträts, wo sie wirklich also auch diese Figuren umkreisen. Und ich habe das Gefühl, wenn man ihre Texte liest, dass sie sehr versuchen, nicht zu werten, sich wirklich zurückzunehmen und fast schon unsichtbar zu werden. Also sie sind nur Blick, sie beobachten. Wie funktioniert das? Nehmen Sie sich da richtig zurück oder kommen Sie in so einen Beobachtungsmodus rein, den Sie eingeübt haben?
Das kann ich nicht sagen. Ich bin natürlich, also zumindest im Schreiben habe ich den dann sicher. Das ist eine Haltung, eine Schreibhaltung natürlich. Mhm. Man bewegt sich ja dann raus aus dieser Welt der Nähe. Und Schreiben an sich ist eigentlich ein sehr kühler Prozess, zumindest bei mir, sehr analytisch und nicht so, sagen wir mal, so emotional und wie die Recherche. Mhm. Und da bin ich irgendwie ein anderer Charakter, auch wenn das jetzt so ein bisschen schizophren klingt, aber die ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und natürlich sollte der Reporter nicht unbedingt immer durch seine E-Mail da trampeln, glaube ich. Wobei ich eigentlich überhaupt nichts dagegen habe, wenn ich schreibe, auch das passiert. Und mitunter lässt sich das überhaupt nicht vermeiden, wenn man Teil sozusagen des Geschehens, wenn man das Geschehen irgendwie beeinflusst, wenn das Verhältnis, was man zu demjenigen hat. Es gibt sozusagen, ich habe Anfang des Jahres über Pofalla ein Porträt geschrieben, der aus der Politik in die Wirtschaft gewechselt ist, jetzt bei der Bahn, genau, der an sich neu erfindet, wie Pinocchio, ein Mensch werden will, und a real boy. Und da gibt es so Situationen, wo ich mit dem bis nach St. Petersburg reise und der einfach nicht mit mir redet. Und die Tatsache, wie der mich da ignoriert, ist irgendwie, wird Teil irgendwie auch dieser Geschichte. Mhm. Es sollte nicht über die Maßen so sein, weil die Leute natürlich da schon mehr, glaube ich, an demjenigen interessiert sind, den ich beschreibe. Aber es gibt eben auch in dem Merkel-Porträt, am Ende fahren wir da sozusagen, fahre ich mit ihr an die Ostsee und sie kriegt so einen Bernstein geschenkt von so einfachen Leuten. Und sie ist schon irgendwie überrascht. Und ich habe für einen Moment nochmal den Eindruck, ich habe hier irgendwie Zugang zur Kanzlerin, die sich ja sonst komplett abschottet. Und frage dann den Seifert, immer ihren Regierungssprecher, was ist denn mit dem Bernstein passiert? Und dann dauert es wochenlang und dann sagt er, ja, der Bernstein liegt auf einem Tisch. Und dann habe ich irgendwie gesagt, können Sie mir vielleicht sagen, auf welchem Tisch? Und dann ist Ruhe. Also sozusagen, und da bin ich natürlich auch Teil dieser Recherche, der Reporter, der irgendwie versucht, Nähe herzustellen.
Sie sind dann in dem Fall zum Beispiel auch nochmal zurückgegangen und mit dem Mann des Ehepaars an die Stelle gegangen, wo er den Bernstein gefunden hat. Also es ist schon interessant, wie weit dann auch eine Geschichte weg von der Person geht, sondern hin zu einem Objekt, das dann auch was über Angela Merkel aussagt, nämlich weil sie ihn so glückstrahlend genommen hat.
Genau, also es ist ja sozusagen, es ist ihr Heimatkreis, es ist ihr sozusagen ihr Wahlkreis da, wo die Leute wohnen. Die sieht natürlich, die kennt die Gesichter, das ist eine intelligente Frau, die weiß genau, wer sind diese Leute. Wieso ist dieser Stein so groß, den die mir hier schenken? Was passiert hier eigentlich? Für einen Moment, in einer Sekunde, und dann ist sie von diesen ganzen Wahlkampf, Gesichtern, die sie da überall begleiten, irgendwie umgeben. Und plötzlich fällt so ein Licht auf ihr Wesen, habe ich den Eindruck. Und dann rennt sie aber sofort weiter, wird weitergeschoben, nächste Veranstaltung und so, nimmt diesen Bernstein. Und dann ist der Zugang eigentlich, sind der Zugang die Leute. Ich habe mal vor vielen Jahren eben das erste Porträt, was ich über sie geschrieben habe, oder eins der ersten, war so ein Imker. Das war damals, als es diesen Stress gab mit Kohl und Parteispenden. Und da war so ein Imker, der hat ihr irgendwie so ein Glas Honig geschenkt, auch in Grimm. Und dann rannte sie dahin und der Imker gab ihr den Honig und sie nahm den Honig und sagte Danke und so und rannte mit ihrem Tross weiter. Und ich habe dann mit dem Imker, der Imker spielte eine Riesenrolle, weil der dann plötzlich dachte, er kommt mit seinem Honigglas in die Parteispendenaffäre und wollte da irgendwie, wollte Angela Merkel nicht schaden. Man muss teilweise diese ausgetretenen Pfade dann verlassen, glaube ich, als Reporter. Mhm. Gerade bei den Prominenten, an die man eigentlich überhaupt nicht richtig mehr
herankommt. Man kommt schwer an sie an. Also ich stelle es mir auch frustrierend vor.
Ist so frustrierend. Ist echt frustrierend.
Aber Sie geben nicht auf.
Nee, ich gebe nicht aus, weil sie dann teilweise, sendet sie mir dann auch Signale auf Kolumnen. Und dann sage ich mal, die sitzt da zu Hause mit ihrem Mann, Professor Sauer, beim Frühstück und liest eine Kolumne von mir und dann gefällt sie ihr und dann schreibt sie mir das. Und das finde ich schon dann irgendwie auch toll. Eine Frau, die ich irgendwie... Also sie lässt mir das mitteilen. Es ist jetzt nicht so, dass mir Angela Merkel eine E-Mail schreibt, aber sie lässt mir das über ihr Büro mitteilen. Und das finde ich dann irgendwie, dann denke ich, hey, irgendwie, vielleicht gibt es doch noch mal eine Chance, so ein bisschen mal mit beim Frühstück zu sitzen bei Merkel und Professor Sauer. Ich glaube eher nicht, aber Es ist schon interessant, auch jemanden über so lange Zeit. Es ist frustrierend, das stimmt. Mhm. Also, aber es gibt Frustrierende. Ich war bei vielen Fußballweltmeisterschaften, auch in diese Fußballer, die sich komplett nur noch über die Social Media verkaufen. Für die sind wir Journalisten komplett uninteressant
geworden. Die auch überhaupt kein
Interesse mehr.
Richtigen Interviews mehr geben. Ja. Also man hat auch gerade in dem Bereich, finde ich, das Gefühl, dass eine Sprechweise da antrainiert wird, mit der man möglichst nichts sagt. Und trotzdem
genau, man sagt nichts und man sozusagen verkauft ein Produkt. Also wenn Mesut Özil, der hat eben wesentlich 4 Millionen Follower da auf Twitter und auf Instagram und so, und dann stellt er ein Foto rein mit seinem neuen Turnschuh und damit erreichen, das sagen die dir auch, da erreichen die wer auch immer da der Ausrüster ist von ihm, genau die Zielgruppe, die sie wollen. Die wollen ja keinen Journalisten, der irgendwie noch dann sich vielleicht noch so ein bisschen lustig macht über Mesut Özil und so. Und das ist echt frustrierend, finde ich. Aber gibt's schlimmer mit.
Simon & Garfunkel und A Most Peculiar Man war das. Und das ist Musik, Alexander Usang, die ganz viel mit ihrem neuen Buch zu tun hat. Winterschwimmer heißt das Buch, ist gerade im Aufbau Verlag erschienen. Und es ist eine lose Sammlung von Geschichten, die um Weihnachten herum oder am Heiligabend selbst spielen. Sie sind alle schon mal erschienen in der Berliner Zeitung, bis auf eine.
Genau.
Die haben sie extra neu geschrieben. Und Musik kommt in jeder Geschichte vor. Sie sind jemand, der gerne Musik hört.
Genau, also ich höre sehr, sehr gerne Musik, höre teilweise auch Musik beim Schreiben. Die hilft mir, mich sozusagen abzuschalten, teilweise von der Umwelt abzuschalten, aber mitunter gibt es mir auch sozusagen verschiedene Arten von Musiken, die ich nutze, um in verschiedene Stimmungen zu kommen. Mhm. Manchmal ist es auch störend, aber ganz oft schreibe ich eben mit Kopfhörern und höre Musik dabei. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass, ohne jetzt nach den Sternen greifen zu wollen, in der Süddeutschen Zeitung, dass Jonathan Franzen irgendwie Scheuklappen hat und sich sein sozusagen so eine Art Studio eingerichtet hat, schalldicht und große Anstrengungen unternimmt, um nicht ins Internet kommen zu können, während er schreibt. Das verstehe ich alle. Bei mir ist es eher so Musik. Ich höre sehr viel Musik, habe immer viel Musik gehört. Und Musik ist eben auch thematisch, hat sehr viel mit Weihnachten zu tun. Es gibt sehr viele Weihnachtslieder. Leider eben kommen die meisten eben aus dem angelsächsischen Raum, so über sodass meist englische Lieder sind, die da vorkommen, weil auch kein Zufall ist, weil meine literarischen Vorbilder ja auch oft aus dem angelsächsischen Raum kommen. Die Art und Weise, wie ich erzähle, ist sehr stark von sozusagen Short-Story-Leuten aus Amerika geprägt, auch aus England. Und auch die Art und Weise, sich Weihnachten zuzuwenden, ist sehr stark von denen geprägt. Also weil das ist ja bei uns jetzt auch ein etwas anderes Genre, als es bei mir ist. Also bei mir hat es ja sehr viel mit Tragik zu tun, mit unfreiwilliger Komik,
Einsamkeit,
mit all diesen Einsamkeiten.
Tragik, genau. Ja. Aber auch, was ich sehr schön finde an den Geschichten, Weihnachten als ein Tag oder eine Zeit im Jahr, zu der alles möglich ist. Also man kann sich auf diese ganzen Klischee und emotionsbeladenen Sachen einlassen. Die Familie sitzt da und streitet sich. Ne? Die Geschenke sind die falschen. Es ist nur Stress vorher und nachher. Aber in ihren Geschichten kann man eben genauso gut auch sagen, nein, das mache ich nicht, und was vollkommen anderes an
genau.
Dem Tag.
Und die sind eigentlich im Gegensatz sozusagen zu meinen Reportagen immer sehr, also Weihnachten erlaubt eben auch so ein bisschen mehr Hoffnung in die Geschichten zu blasen. Also die enden ja eigentlich fast alle auf so einer optimistischen Note, wenn du sozusagen so, schon mal so ein bisschen traurig, aber am Ende gehen die Helden durch ziemlich viel Mist in diesen Geschichten und trotzdem gibt es irgendwie so einen Lichtschein zum Schluss. Und,
es gibt so Momente der Freiheit.
Genau. Ja. Und das ist ganz bewusst so. Also das, und das ist ein großer Vorteil, wenn man zu Weihnachten eben schreibt. Weil man die Leute irgendwie, die Leser, die sitzen da, man gibt denen irgendwie eine Geschichte. Und es gibt wirklich so einen festen Leserkreis von Leuten, wo ich mittlerweile jetzt zu deren Weihnachtsroutine gehöre mit meinen Geschichten. Und das ist toll irgendwie, wenn man sich vorstellt, man sitzt da und die lesen sich meine Weihnachtsgeschichte irgendwie vor, die Familie. Und da möchte ich jetzt schon auf so ein bisschen lichteren Ende irgendwie zu Ende bringen. Und, ja.
Dann haben Sie gerade gesagt, die meisten Weihnachtslieder, die wir kennen, die kommen aus dem Angelsächsischen, aber nicht alle. Wir hören jetzt eins von Michael Pretorius in Dulci Jubilo. In Dulci Jubilo, die Motette von Michael Pretorius, wurde interpretiert vom Blechbläserensemble Ludwig Güttler, und Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Alexander Osang, seines Zeichens Journalist und Schriftsteller. Sie haben, bevor Sie sich sozusagen an die Fiktion gewagt haben, die Romane von Ihnen sind immer nicht so ganz fiktional, es ist immer noch ein Gran Wirklichkeit drin, haben Sie sehr viele Reportagen geschrieben, Porträts, haben angefangen bei der Berliner Zeitung. Und Sie haben vorhin schon gesagt, dass das, was auf Wikipedia zum Beispiel steht, dass Sie Sportjournalist beim Fernsehen waren, werden wollten, nicht stimmt. Aber
werden wollten,
Sie
stimmt.
Wollten,
ich wollte Sportjournalist werden, aber ich habe es nie geschafft.
Warum
ein
hat das
Glück
nicht
eigentlich
geklappt?
Das hat deswegen nicht geklappt, weil dann die Mauer fiel. Und ich habe Journalistik studiert in Leipzig, und dann gab es damals in der DDR Absolventenlenkungskommission, ungetüm vom Wort. Man wurde also eingesetzt da, wo man gebraucht wurde als Studienabsolvent, wer auch immer man war, also auch Mediziner und so, wurden dann dahin geschickt, wo diese Kommission dachte, man würde am meisten gebraucht. Oft fiel das sozusagen auch mit den Wünschen zusammen, also das war jetzt nicht so dramatisch. In meinem Fall wurde ich in der Wirtschaftsredaktion der Berliner Zeitung gebraucht, obwohl ich kurz vorher diesen Reportertest beim Fernsehen bestanden hatte, die mich gerne haben wollten. Und dann habe ich noch ein Dreivierteljahr irgendwie in der Berliner Zeitung da Planberichterstattung gemacht, war doch eine Erfahrung, dass ich nicht missen möchte. Und aus diesem zusammenfallenden Land berichtet, ohne dass jetzt man das in meinen Texten angelesen hätte, das zusammenfiel. Und dann habe am Wochenende manchmal so gearbeitet fürs Fernsehen. Und der Plan war nach 3 Jahren, 3 Jahre war diese Phase, die man ableisten musste nach dem Studium. Und nach 3 Jahren wäre ich dann zum Sport gegangen, zum Sportfernsehen. Und dann fiel aber nach einem Dreivierteljahr die Mauer. Und dann war plötzlich klar, das Sport war ja eine Flucht. Sport war ja immer eine Flucht. Also Sportjournalismus, ich interessiere mich sehr für Musik und sehr für Sport auch. Aber es ist vor allem, wäre das eine Möglichkeit gewesen zu reisen. Ich hätte sozusagen in den Westen reisen können, was mir sonst nicht möglich gewesen wäre. Und hätte unsere erfolgreichen Sportler in die Welt begleiten dürfen, womöglich, vielleicht hätten sie es auch nicht gemacht, kann man nie sagen. Aber das ist eine Möglichkeit, und das ist natürlich irgendwas, was die Leute noch relativ gern gesehen haben, im Gegensatz zur Wirtschaftsberichterstattung der Berliner Zeitung, die, glaube ich, niemand gelesen hat, außer meinen Abteilungsleiter. Aber es gab dann plötzlich, war die Welt groß, es gab so viele interessante Themen. Ich bin in so einen Rausch reingekommen, in so einen Reporterrausch für 2 Jahre, habe ich eigentlich wie so ein Asozialer gelebt, irgendwie in so einem Mantel, in einer Wohnung, wo überhaupt kein Mantel geschlafen, eine Wohnung, wo ein Ofen war, aber ich hatte keine Kohlen, und habe eigentlich nur immer in diesen Texten gelebt und habe nur schreibend diese Wendezeit eigentlich verarbeitet. Bin also von einer Geschichte in die nächste gegangen und habe, das war ja eine erstaunliche Zeit, weil wir als Reporter praktisch auf Augenhöhe waren mit den Lesern. Wir hatten denen eigentlich nicht viel voraus. Wir hatten die, nun war ich jung und so, ich hatte jetzt nicht diese Existenzängste, aber diese komplett neue Welt, die man lernen musste, das war eine Gemeinsamkeit, die wir hatten. Und ich habe mich also in diesem Wahnsinn bewegt für 2 Jahre, und das war wirklich wie ein Rausch nachträglich, muss ich mal sagen. Und dann habe ich dann irgendwie geschüttelt und habe mir einen ordentlichen Mantel gekauft und bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Aber in der Zeit war das wirklich wild.
Was Sie gerade gesagt haben, es war ganz viel Neues, was man lernen musste. Das ist ja immer wieder ein Thema, wenn man darüber spricht. Alle Parteien sind entsetzt darüber, wie viel Prozent die AfD bekommen hat. Und dann kommen immer so Interpretationsansätze, warum ausgerechnet im Osten die AfD so viele Stimmen bekommt. Halten Sie das denn für glaubwürdig, dass viele sagen, ja, das liegt daran, dass das irgendwie, fühlen sich zurückgelassen und so weiter. Ist das noch so? Oder?
Da werden natürlich oft gefragt, unter anderem auch von meinen Westkollegen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ich glaube, es ist ein Teil davon, es ist ein Teil davon, dass sie sich, also ich habe viel Zeit bei Pegida verbracht, weil ich im letzten Jahr einen Text über einen ehemaligen Kollegen von mir geschrieben habe, der mal als Punk angefangen hat, als Ostpunk, und plötzlich Redner bei Pegida war, und eben mit Volker Petri viel Zeit verbracht habe und habe so ein bisschen deren Klientel kennenlernen dürfen, in ganz Deutschland übrigens. Ja. Und wenn man jetzt so nach Stuttgart fährt, zu einer AfD-Versammlung, da ist eher so das aufgescheuchte Kleinbürgertum, und wenn man nach Eberswalde fährt, da muss man schon irgendwie denkt man, manchmal kommt da nicht mehr lebend raus. Also da ist es schon ein bisschen wilder. Und trotzdem muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Die große Angst des Westens steht ja unter anderem darin, dass die Ostler ihr Parteiensystem in Frage stellen. Das heißt, sozusagen, wir haben das ja übernommen damals. Es gab 2 große Volksparteien, dann gab es noch so ein bisschen FDP und Grüne und dann noch die Linken. Aber eigentlich gab es die SPD und die CDU, und die Ostler haben jetzt irgendwann für sich selbst offensichtlich festgestellt, wir müssen da eigentlich nicht mitspielen. Wir können auch jemanden ganz anders wählen. So, und da ist viel Protest dabei, da ist viel zurückgelassen zu werden. Da ist sozusagen so ein diffuses Heimatgefühl, also, was ich sehr seltsam finde. Aber wenn man sich lange mit den Leuten beschäftigt, kann man auch dem irgendwie auf die Spur kommen. Was wichtig ist, glaube ich, zu begreifen, ist, dass das keine homogenen Gruppen sind, sondern die sind sehr, sehr heterogen. Und die Motive, warum die da mitmachen, warum die am Ende wählen, diese Partei, sind sehr, sehr verschieden. Und da müssen wir uns schon ein bisschen Mühe geben. Wir auch. Ich meine, ich lebe im Prenzlauer Berg in so einer Bubble. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Im Prinzip, deswegen ist es doch ein Witz, wenn ich dann in Hamburg beim Spiegel, wo ich ja arbeite, in der Konferenz sitze und dann fragt mich eine Kollegin, sagen Sie, erklären Sie uns doch mal den Osten. Und ich sage, wissen Sie, ich weiß vom Osten mittlerweile fast genauso wenig wie Sie. Ich habe 8 Jahre in den USA gelebt. Ich lebe jetzt in einer der größten gentrifizierten Gegenden überhaupt in Deutschland. Und dieses existenzielle Gefühl, warum man jemanden wählt, das kann ich nicht teilen. Aber ich kann dem, natürlich kenne ich die Biografien eher als die, aber ich bin schon sehr, sehr vorsichtig. Da muss man schon echt sich ein bisschen Zeit lassen, sonst verstößt man die, glaube ich. Also wir haben ja vorhin so ein bisschen darüber geredet, wie traditionelle Medien eben auch so ein bisschen den Touch verloren haben zu der Bevölkerung. Die informieren sich eben nicht mehr im Spiegel oder auch nicht in der Berliner Zeitung oder weiß ich nicht, in der Hannoverschen. Sondern die haben auch intelligente Leute erzählen dir irgendwas aus dem Internet, wo sie irgendwie irgendwas gelesen haben, wo du denkst, um Himmels Willen, hast du das irgendwie überprüft? Das habe ich gelesen, stand im Internet. Und das ist jetzt sozusagen deren, und das potenziert sich unfassbar und wird irgendwann wahr, obwohl es komplett gelogen ist.
Das ist das Faszinierende daran, ne? Dass man wirklich davon ausgehen kann, es ist den Leuten auch, was ich neulich las, relativ egal, ob eine Meldung oder eine Nachricht über irgendetwas oder jemanden nicht stimmt. Und zwar mit der Begründung, na, ich könnte mir aber vorstellen, dass es stimmt.
Genau. Es natürlich, hat natürlich was unfassbar Beruhigendes, wenn man sozusagen die eigenen Vorurteile bestätigt sieht durch so eine Meldung und die eigenen Ängste bestätigt sieht und so. Und insofern, genau, ist dann so. Also dieser Satz ist schon irgendwie Wahnsinn, dass die Leute sagen, könnten mir aber vorstellen, dass es stimmt.
Ja, es ist ganz egal.
Genau. Und das stellt meinen Beruf natürlich so ein bisschen in Frage, deswegen habe ich ja an der Seite immer noch die Weihnachtsgeschichten.
Und wir hören eine weitere Musik, die auch in einer dieser Geschichten vorkommt, und zwar von The Killers, Another Christmas in L.A. The Killers, Another Christmas in L.A., auch ein Titel, gewünscht von unserem heutigen Gast in Klassik à la carte, von dem Journalisten und Schriftsteller Alexander Osang, denn dieses Lied spielt eine Rolle in Ihrem neuen Buch. Herr Osang, es ist diesmal kein Roman, sondern es sind Geschichten, die um Weihnachten herum spielen, die an Weihnachten selber spielen. Sie sind selber in Berlin aufgewachsen, in einer katholischen Familie. Ich hoffe, das stimmt.
Ja.
Wie haben Sie Weihnachten gefeiert? Gab es da bestimmte Traditionen?
Natürlich gab es schon Traditionen. Es war sehr, sehr feierlich irgendwie. Wir sind dann nachts zur Christmette gegangen irgendwie. Da habe ich die ganze Zeit irgendwie durchgestanden, weil ich an meine Weihnachtsgeschenke gedacht habe. Und das ist in meiner Erinnerung irgendwie ganz schön. Ich bin mit meinen Eltern da, meiner kleinen Schwester, sind wir dann da durch Berlin gelaufen und in Berlin-Weißensee. Prenzlauer Berg habe ich gewohnt, meine Gemeinde war in Weißensee. Und da sind wir dann da hingelaufen, oft durch Schnee. In meiner Erinnerung hat es sehr viel mehr Schnee als heute. Und haben diese Messen durchgestanden, diese langen, haben zusammen gesungen und es war toll. Und wir haben, also ich war auch Ministrant, also für mich hat, also Messdiener, also für mich war Weihnachten eben oft auch Dienst, ich habe auch Dienste gemacht. Und es hieß, dadurch, dass ich eben doch im katholischen Kindergarten war und im katholischen Schulhort und wir hatten wir hatten relativ wenig Westverwandtschaft, aber wir hatten einen Pfarrer aus West-Berlin und dessen Haushälterin, die haben uns zum Geburtstag und zu Weihnachten und zu Ostern Pakete geschickt und so. Und als der Pfarrer später starb, hat sein Bruder das übernommen, der aus Hannover kam, bei Sprengel gearbeitet hat. Und dadurch hatte ich sozusagen als einziger Glück in ganz Ostdeutschland das komplette Sprengel-Fußballalbum mit den Sammelbildern. und das war toll. Also Weihnachten hing dann eben doch damit mit diesen Geschenken, wie das eben ist, fast überall. Ne? Also Kälte, Schnee, Messe. Aber Musik. Es war schon sehr, sehr feierlich. Ja. Musik, ja, wir haben viel auch Musik gehört. Wir haben nicht musiziert selbst, aber wir haben eben doch viel Schallplatten und Musik gehört. Und es war eigentlich ein tolles Fest. Ja.
Wie feiern Sie heute Weihnachten? Sie haben
Ähnlich.
Zwei Kinder?
Ich habe drei Kinder sogar. Und aber die sind schon groß, ne? Also außer meine Tochter wohnt, die kommen jetzt allerdings wieder alle wieder so ein bisschen zurück. Die wohnen alle ziemlich sehr, meine Tochter wohnt noch zu Hause, aber die anderen, die beiden Jungs, die wohnen in der Gegend bei uns. Und wir feiern zusammen. Also wir feiern zusammen mit deren Freundinnen und mit meinen Eltern und der Mutter meiner Frau. Und dann habe ich noch so einen depressiven Freund, der da oft kommt und Nachbarn und so. Also es ist eigentlich ganz schön. Wir gehen in die Kirche ein bisschen früher jetzt als früher und essen zusammen, trinken zusammen und genau. Also wir haben das eben doch, wir haben ja lange in New York gelebt, da waren die Kinder kleiner. Da ist Weihnachten natürlich auch richtig fett gefeiert. Also da ist praktisch der gesamte Dezember Weihnachten, weil Weihnachten bei denen mit sehr, sehr viel mit Häuser schmücken und Straßen schmücken und verkaufen und kaufen und zu tun hat.
Der riesige Weihnachtsbaum auf dem Times Square.
Ja, ja. Und oder vom Rockefeller Center, wo dann die Leute Schlittschuh laufen und so. Das ist schon auch toll, das liebe ich eben doch an New York. Also dieser gnadenlose Kitsch dann um die Weihnachtszeit kommt meinen Neigung schon entgegen.
Sie sind 1999 nach New York gegangen, mit der Aussage, die ich zumindest so gelesen habe, sinngemäß, sie wollten einfach nicht mehr so viel Osten. Mhm. Sie wollten jetzt mal den Westen schlechthin. Wie hat sich das angefühlt?
Naja, es ist so, dass man natürlich, dass ich natürlich besetzt worden bin auf diese Ostgeschichten nach 8, 9 Jahren. Das ist ja heute auch wieder der Fall. Das heißt, die Leute wollten von mir, also sozusagen auch die Chefredakteure, eine gewisse Art von Geschichten haben. Ich habe damals lange für die Berliner Zeitung gearbeitet, meine Heimatzeitung, die ich auch sehr liebe, und wollte aber eigentlich immer mal was völlig anderes machen. Eigentlich wollte ich nach Amerika. Ich habe mal ein Stipendium gehabt an der Universität in North Carolina. Und meine erste Reise in den Westen übrigens im Sommer 1990 führte mich auch nach Amerika. Amerika war mein absolutes Traumland. Also ich habe das eben immer bereist, nur über Songs, über Musik, über Bücher, über Filme, und habe wirklich nie geglaubt, das jemals in meinem Leben zu sehen. Und als die Mauer fiel, war mein erster Gedanke, du gehst jetzt nach Amerika. Und das hatte natürlich Schwierigkeiten, meine Erwartungen zu erfüllen. Vor allem so Washington war ja eher so aus wie Leningrad. Aber New York fand ich eben ganz toll als Stadt. Diese Energie fand ich toll. Und dann habe ich immer, wenn ich mal ein Angebot bekommen habe vom Stern oder vom Spiegel oder von der Zeit, habe ich gesagt, okay, ich brauche eigentlich nicht zu euch zu kommen, weil ich habe hier relativ gute Arbeitsbedingungen bei dieser Lokalzeitung in Berlin. Ich mag die Stadt. Aber wenn ihr mal irgendwann New York im Angebot habt, dann komme ich gerne. Und das war dann so im Sommer 99, habe ich gesagt, erst vom Stern und dann, weil die ja auch so sind, dass sie einander nichts gönnen, wenige Wochen später vom Spiegel auch nochmal ein Angebot bekommen. Und dann saß ich mit diesen beiden Verträgen da und habe dann beim Spiegel unterschrieben. Und das war schon toll. Ich hatte auch sehr viel Angst und sehr viel Druck natürlich. Ich war da mit meiner Familie, meine Tochter war ein Baby. Mein Sohn war in der ersten Klasse. Meine Frau, wir waren jetzt auch alle nicht so eine, ich konnte schon relativ gut Englisch, weil ich eben da mal an der Uni war, aber eben auch nicht, in meiner ersten Geschichten spielte irgendwie Mittelwesten, ich habe überhaupt nicht verstanden, ich wusste überhaupt nicht, was die reden die ganze
auch
Zeit.
Eine andere Art Englisch,
genau.
Glaube ich.
Und man denkt immer, du bist hier für ein Spiegel, große Nachrichtenmagazin, du musst jetzt irgendwie was ganz Besonderes leisten. Der Druck, in dieser Riesenstadt zu leben, der Druck für dieses Nachrichtenmagazin zu arbeiten, der war schon sehr, sehr groß. Und trotzdem ist natürlich diese amerikanische Gesellschaft, die New Yorker Gesellschaft, sehr, das ist eine Stadt, die ist teuer, die ist hart, die kann auch sehr abweisend sein, aber sie heißt einen auch willkommen, weil die ganze Stadt ja aus Leuten besteht, die da eben von irgendwo ankommen und dann da irgendwie versuchen. Und das klingt so ein bisschen kitschig, aber das ist irgendwie in der DNA dieser Stadt drin. Und wir haben in Brooklyn gewohnt, was eine ganz tolle Gegend ist, mit ganz vielen sozusagen jüdischen Familien, mit denen wir befreundet waren, die dann eben auch so ja oft nach Osteuropa oder auch sogar nach Deutschland Familien, Thais hatten, wo es ähnliche Mentalitäten gab. Und das waren eigentlich mit die schönsten Jahre. Das hat natürlich auch mit den Kindern zu tun gehabt und damit, dass es eben so eine aufregende Zeit auch journalistisch war. Also war ja dann der 11. September und so. Aber ich liebe diese Stadt über alles und da war ich echt glücklich in New York. War ein bisschen schwerer Anlauf, aber hat sich gelohnt.
Der dritte Satz war das aus der Sinfonie Nummer 4 in B-Dur von Ludwig van Beethoven. Herbert von Karajan dirigierte die Berliner Philharmoniker. Und wir sind in Klassik à la carte auf NDR Kultur, zumindest geistig, heute auch in Berlin, denn dort lebt und arbeitet Alexander Usank. Sie waren allerdings 8 Jahre in New York.
Genau.
Es ist Ihre eine Stadt Ihres Herzens geworden, kann man sagen.
Genau, Berlin ist natürlich auch eine Stadt meines Herzens, da bin ich geboren, da kommt meine Familie her, meine Frau, meine Eltern, meine Kinder sind hier alle geboren. Aber New York ist schon die zweite, also muss ich so sagen, ist schon, da bin ich schon zu Hause, habe ich sehr, sehr viele Freunde und da sind wir auch mindestens einmal im Jahr.
Was ich auch spannend an dieser Konstellation fand, als ich es las, dass Sie dann nach New York gegangen sind, ist nicht nur, dass einerseits man hat natürlich eine Abenteuerlust, eine Entdeckerlust, man möchte was Neues kennenlernen jetzt als Reporter, aber andersrum ist es vielleicht auch eine Idealbesetzung, weil es Ihnen nur durch Musik und Bücher vertraut war und nicht durch den ganzen Überbau, den man sozusagen in Westdeutschland immer hatte, so eine gewisse Amerikanisierung, das war einfach nicht vorhanden. Das heißt, Sie hatten einen ganz unverstellten Blick auf was sich Ihnen da geboten hat.
Ich hatte vor allen Dingen einen sehr romantischen Blick auf das, was sich mir da geboten hat. Also sozusagen, weil also dieses Ikonenhafte habe ich natürlich schon sehr, sehr stark gekauft gleich. Und das hat mich hingezogen, das habe ich versucht, meinen Kindern irgendwie auch zu vermitteln. Also ich hatte ein sehr romantisches Amerika-Bild dafür, dass ich aus Ostdeutschland kam, weil der eigentlich unser Feind war. Aber wie gesagt, stark geprägt durch die Erzählung von, weiß ich nicht, von Joseph Heller und die Filme von Woody Allen und John Updike und Raymond Chandler. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, Raymond Chandler spielt in Los Angeles und Updike eher so in New England, aber die und in Pennsylvania, aber die sozusagen dieses Amerika-Bild war für mich schon sehr wichtig und natürlich ist es toll. Ich glaube ja, das ist sowieso ganz toll, dass man sich nicht so richtig auskennt. Also dass man einerseits so, und das ist ja sozusagen der große Vorteil in meinem Beruf als Reporter, dass ich eigentlich auch keine Ahnung von Politik habe und trotzdem sehr viele Porträts schon geschrieben habe über Politiker, weil es ist glaube ich, oder auch, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich spiele zwar Fußball, aber ich habe jetzt keine Ahnung von diesen Doppelsechs und diesem ganzen Fußballsystem und habe schon von sehr vielen...
Das muss man auch gar nicht
sehr viel, genau, man muss das nicht, man schreibt, man hat eine, relativ naiv, man stellt andere Fragen als jemand, der ein Fachjournalist ist und das kann durchaus von Vorteil sein. Das kann manchmal ein bisschen peinlich werden, aber in der Regel ist das von Vorteil und so werde ich auch eingesetzt. Also ich werde eigentlich immer, fahre immer in Gegenden, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, wo ich oft vorher noch nie war und beschäftige mich mit Leuten, die ich zum ersten Mal treffe. Und das ist ganz toll eigentlich.
Wie machen Sie das? Sie machen den Beruf ja schon eine ziemlich lange Zeit. Sich immer wieder und immer wieder aufs Neue, auf Situationen einzustellen und sich auch sozusagen diesen Blick zu geben, dass man sich zurücknimmt und trotzdem neugierig bleibt.
Das kann man, glaube ich, nicht machen. Das passiert, also das ist da und dann das kann das durchaus passieren, dass es immer weg ist. Und dann ist das wäre natürlich traurig. Aber ich glaube, diese Haltung und diesen Blick und diese Neugier und auch diese in gewisser Weise die Bereitschaft, sich auch klein zu machen, unsichtbar zu machen, also diese sich auch demütigen zu lassen, teilweise in bestimmten Situationen, die muss man schon haben, sonst wird es nichts. Also man und man muss familiär sozusagen da irgendwie Bedingungen haben, wo dann irgendwie möglich ist, dass man wirklich mal 3 Wochen mit jemandem rumfährt und all diese Dinge. Aber vor allem, ich möchte auch nicht so sehr viel drüber nachdenken und drüber reden. Bei mir ist es noch so. Also ich freue mich. Ich denke manchmal auch jetzt in diesem Sommer, als ich dann irgendwie nochmal gefragt wurde vom Spiegel, schreib doch nochmal was über Angela Merkel. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt echt irgendwie das 7. oder 8. Mal. Und dann, wenn man einmal sozusagen durch diese Tür getreten ist, zumindest bei mir, und mit 2, 3 Leuten geredet hat, wenn man in diesem Reisezirkel von ihr ist, dann ruckt irgendwer bei mir an. Also manchmal ist es so, im letzten Jahr war ich mit Gabriel unterwegs, der auch ein halbes Jahr nicht mit mir reden wollte. Immer diese Betteln, diese Tausieren, das kennen Sie vielleicht auch, das ist furchtbar. Und irgendwann kriegt man einen Anruf und der sagt, wir fliegen morgen nach Israel und wenn Sie immer noch Interesse haben, kommen Sie mit. So, und ich war gerade bei der Biennale mit meiner Familie irgendwie und da muss ich da irgendwie verhandeln. Und die haben mich aber gehen lassen, weil es auch der vorletzte Tag war. Und dann bin ich mit dem Dicken nach Israel geflogen und habe im Flugzeug irgendwie eine Art von Beziehung zu dem herstellen können. Und war dann dabei und war, also ich hatte schon eigentlich fast aufgegeben. Ich habe gedacht, soll er doch seinen Scheiß alleine machen, interessiert. Und diese Dinge passieren dann einfach. Also da passiert irgendwas in mir und dann wird mein Interesse geweckt und das ist toll. das ist toll, also ist auch ein tolles Gefühl. Wenn man im Gespräch auch merkt, man wird plötzlich wieder wach.
Ja.
Hier geht es irgendwo in irgendeine Richtung, die mich echt interessiert. Ja. Und diesen Weg würde ich gerne weitergehen mit dem. Ja.
Glauben Sie, dass man bei solchen Porträts oder auch langen Interviews, also wo man Leuten nahe kommt, die man eigentlich nicht kennt, dass man letztlich, um etwas darüber schreiben zu können, so wie Sie es machen, auch, sagen wir mal, zumindest ein Verständnis für die Position des anderen haben muss, auch wenn man sie nicht teilt?
Ich glaube, es ist wichtig. Also für mich, ich wende mich jemandem zu, weil ich verstehen will, warum der eine bestimmte Sache macht. Warum macht er das? Also wieso tritt die Merkel nochmal an? Wieso will der, oder irgendwie so fragen, kann man wirklich aus der Politik in die Wirtschaft gehen? Kann man ein neuer Mensch werden? Also das ist ja sowieso eine meiner Grundfragen, immer dieses Neuerfinden von Menschen, weil das hat sehr viel mit meiner Biografie natürlich zu tun, mit diesem Bruch in der Mitte meines Lebens. Das sind Sachen, die mich eben immer interessieren. Und na klar, anders geht's nicht. Also sonst wird es langweilig und auch zynisch. Und ich habe sicher am Anfang meiner journalistischen Karriere auch so Texte geschrieben über so Volksmusikanten oder so, die null Chancen hatten von Anfang an. So was mache ich aber nicht mehr, das interessiert mich nicht. Also, sondern ich wende mich eigentlich nur noch Leuten zu, die irgendwas in ihrer Biografie oder in ihrer aktuellen Situation oder in irgendeiner Rede gesagt haben, was mich wundert, was mich überrascht hat und wo ich wissen will, warum, was ist da los? Und dazu muss ich ihn verstehen. Dazu muss ich schon verstehen, warum. Also wieso ist eine Frau wie Frauke Petry, die so hochintelligent ist, die 4 Kinder hat, die eine Firma gegründet hat, die mit einem protestantischen Pfarrer aus Nordrhein-Westfalen zusammenlebt, die Orgel spielt am Wochenende. Wieso? Was passiert mit der? Dass sie plötzlich in so einen vor solchen wild gewordenen Kleinbürgern spricht. Da interessiert mich die Frau eben doch. Also in deren Biografie und deren biografische Brüche und so, sonst wird's, finde ich, langweilig.
Alexander Usang, wir könnten noch sehr lange weitersprechen. Leider sind wir am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und das war Klassik à la carte heute mit dem Journalisten und Schriftsteller Alexander Usang. Sein Buch Winterschwimmer ist im Aufbau Verlag erschienen. Unter Mikrofon für diese Stunde verabschiedet sich Martina Kothe.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.